Robert Atkins sah zum Schluss aus, wirklich wie ein frischer Abstrich aus einer besonderen intimen Zone. Es war grauenvoll, wirklich wie ein Honk im Hungerstreit. Er sah furchtbar aus, aber er war eben ein Vorbild für viele von uns, Robert, ja, auch Robbie genannt.
Halten Sie bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Bitte Maul halten, danke.
Ach, Cem Özdemir, ne? Da liegen die Nerven blank, ne? 3 Monate Homeschooling. Ein bisschen Verständnis habe ich für Cem Özdemir. Guten Morgen, Carlo.
Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen.
Halte bitte nicht die Fresse in der kommenden 3 Stunden.
Nein, und ich muss dir sagen, er hat mein vollstes Verständnis.
Ja.
Er hat mein, weil, warum darf ein Mann nicht mal die Nerven durchgehen, nur weil er Politiker ist und nur weil er aufgrund seines Amtes seine Sicherheit eine Vorbildfunktion hatte, er darf das und ja, ich bin bei ihm.
In Stuttgart liegen die Nerven blank, die Linke schiebt es den Polizisten zu, die Rechte schiebt es der Taz zu oder den Migranten zu und es waren einfach hunderte durchgeknallte Lappen, besoffene Lappen.
Ja.
Die sich einfach total daneben benommen haben. Die haben sicherlich auch eine schlechte Kindheit und da ist auch viel schief gelaufen. Aber für diese Nacht können wir da keine Entschuldigung finden. Und da wird sich vermutlich, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, schon eine Menge getan haben.
Ja, wobei ich das gleich mal aufgreifen möchte, was du sagst, Steffi. Nicht, dass ich in mir selbst eine Wandlung feststelle, je älter man wird, aber darf man eigentlich alles auf die Kindheit schieben? Du hast eben so im Nebensatz gesagt, und vielleicht habe ich die schlechte Kindheit. Mir ist es scheißegal, ob die eine miese Kindheit gehabt haben. Was die gemacht haben, gehört, und jetzt bin ich hier Richter gnadenlos, das schillert schon ein bisschen in mir, ein roter Schild, in Knast mit den Arschlöchern. Wer einen Polizisten mit beiden Beinen ins Genick springt, gehört ins Gefängnis, abschließen, weg damit. Ich rede mich so an in eine solche Wut rein. Mich interessiert dieser Penner nicht mit seinem Vorleben. Der greift ohne Grund und hätte dem das Genick brechen können. Wollen die tatsächlich diese ganze Gesellschaft umkrempeln und in einen gesetzlosen Staat verwandeln, wo jeder jedem in die Fresse hauen darf, ohne dass er irgendwelche Folgen zu befürchten hat. Wir bewegen uns da wirklich auf diesem, sonst immer so lächerlich, ganz dünnem Eis. Wir sind auf ganz dünnem Eis. Ich habe das Gefühl, ich bin nach wie vor der größte Optimist. Ich kenne keinen größeren. Aber irgendwas kippt.
Das ist im Jahr 2020 aber auch gar nicht so einfach.
Ja, nein, eben. Eben, es kippt. Es kippt und das soll nicht kippen.
Und Cem Özdemir, I feel you. Vielleicht hat er ja auch noch mit seinen Corona-Kilos zu kämpfen. Das kommt vielleicht noch oben drauf. Da sind die Nerven ja auch immer sehr angespannt.
Du meinst, wenn er ein bisschen Pummi aussah?
Nein, weiß ich nicht. Ich wollte dich fragen, wie es aussieht. Wie ist der Stand der Dinge bei deiner Null-Diät? Man kann es auch Licht-Diät nennen. Du hast dich nur von Licht ernährt.
Ja, ich habe, das ist schön. Schön, ne? Ja, siehst du dieses helle Licht über mir? Das,
ja.
Den nennt man Heiligenkranz. Nein, ich habe jetzt 4,2 Kilo und die halte ich auch. Und ganz bewusst, habe heute Morgen noch nichts gegessen. Und werde nachher auf dem Rückweg dann gleich etwas tun, was ich nach jeder Diät mache, wenn ich es durchgehalten habe. Ich habe 10,5 Tage durchgehalten, 4 Kilo. Werden mir ein Fischbrötchen holen.
Ja.
Ohne Butter, die lachen sich aber schon tot, bei Fischmeier bei uns im Quickborn. Mit 2 Maltesdorf.
Alles klar.
Ja, das ist mein Frühstück und dann gibt es heute Nachmittag irgendwann, bedingt durch spätes Aufstehen der Kinder und bla bla bla, gegen 2, 2:30, 3 Mittag und das war's dann auch. Und ich habe mir das abendliche, alles jetzt stand jetzt, was nach dem Urlaub passiert, im Herbst, kann ich dir jetzt schon sagen, da gibt's Rock'n'Roll, da wird wieder richtig schön abends Schokolade und Käse gegessen. Ich habe es nur getan aufgrund der Eitelkeit, weil ich mich gut fühlen will, während der jetzt etwas luftig bekleideten Saison, in die wir alle reinschlittern.
Ja, Carlo zeigt heute Arme.
Ich zeige Arme und wenn du was drauflegst, könnte ich auch noch mal. Das wollen wir nicht.
Das haben wir schon häufig besprochen.
Jetzt wollen wir das auch gar
nicht. Da ziehe ich mich ja immer
ist,
so.
Ist mir eine Drohung, ja.
Genau. Will ja auch nicht traurig sein.
Ich möchte auch nicht, dass du im Schock.
Nee, gut. Das glaube ich nicht, aber gut, ich brauche ja auch noch Ziele, ne? Ich habe mal ein bisschen.
Nein, ich will dir ganz kurz das Ende sagen. Ja, auf jeden Fall. Es bleibt dabei, Steffi, das, was mich am meisten motiviert. Vorweg muss ich sagen, ich nehme wirklich alle Vitamine von A bis Z. Die nehme ich vorher. Also jeden Morgen knalle ich mir da wirklich irgendwelche Tütchen rein, die ich auslutsche und irgendwelche Tabletten, die ich dann in meinem Zahnputzbecher nach dem Zähneputzen auflöse. Und ich bin mit Vitaminen, bin ich gut versorgt, der Körper ist dankbar. Aber eben, ich esse nichts, ich mache die Kaubewegung nicht, ich trinke, wenn ich es schaffe, 3-4 Liter am Tag, including Kaffee, Tee und Wasser. Aber das Eigentliche ist dieses Siegesgefühl, das ich nach dem 4. oder 5. Tag habe, weil ich weiß, ich schaffe es. Und das ist etwas, was wenige schaffen, und das macht mich doppelt stolz, weil ich effektiv nichts esse und eigentlich den ganzen Tag mit Essen konfrontiert werde.
Mhm.
Und das ist das Geile daran.
Das ist für mich ein bisschen unmenschlich. Ich habe mich mal ich habe mir auch mal ein paar Alternativen gesucht. Irgendwie so Elvis hat zum Beispiel immer die Dornröschen-Diät gemacht.
Nee.
Gut, man weiß, der Effekt war, er hat sich einfach mit Schlafmitteln zugeknallt und 6 Tage geschlafen.
Scheiße,
und nichts gegessen. Mach das nicht. Das ist kein gutes
Beispiel. Nein, erstmal, allen Ernstes, nein.
Ja.
Gottes Willen.
Ja, oder dann gibt es auch die...
Ich dachte, es wäre eine normale Tabletten abhängige.
Nee, hat er dann auch nichts gegessen. Und ich habe mich gerade für die Vogue-Diät erwärmt. Da gibt es zum Frühstück ein hartgekochtes Ei und ein Glas Weißwein und schwarzen Kaffee. Zum Mittagessen 2 Eier, 2 Gläser Weißwein, logisch. Und auch wieder schwarzen Kaffee. Und abends 150 Gramm gegrilltes Steak. Fleisch ist gerade schwierig. Ne? Das ist eine Diät aus den 70ern oder 80ern. Und dann den Rest der Flasche Weißwein. Da bleibt doch nichts mehr über bei 3 Gläsern. Und schwarzen.
Ja, ich befürchte auch, ja.
2,5 Kilo in 3 Tagen.
Ja, ja.
Pass auf, wenn ich das ausprobiere. Und da treffen wir uns aber nach dem 2. Tag. Das könnte lustig werden.
Ja, ist schön mit Lund und Lall.
Ja, aber ist gut, weil ich bin im Moment auch so ein bisschen, also man merkt so, die Nerven liegen blank, haben wir gerade schon. Also ich schreie auch nur noch rum. Ich bin selber so zart beseitigt wie Cem Özdemir. Ich sage nicht halt die Fresse, sondern mehr sowas wie, weiß ich nicht, gib nichts Süßes vor Mittagessen oder.
Also was ganz Böses.
Ja, gib nichts Süßes vor Mittagessen. Oder wenn du was willst, dann komm her. Weißt
ja,
du?
Ich verstehe.
Oder lieg da, wo es immer liegt. Das ist so, das ist mein
ja,
Corona-Tourette
jetzt
vorm Ende des Homeschoolings. Aber,
noch nicht abhaken, Diät, weil was auch toll ist, und das erinnere ich, habe ich vor langer, langer, langer Zeit, weil ich rede jetzt mal in Jahrzehnten, auch mal probiert, einen halben Liter eiskaltes Wasser trinken. Und der Hunger ist für Minimum 4-5 Stunden weg.
Ja.
Du musst einen halben Liter wirklich eiskaltes Wasser trinken. Und dann kannst du den Hunger erstmal für den gesamten Vormittag knicken.
Aber vorher eine Tüte Wattepads essen?
Nein.
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 Das
nein,
geht
nein,
auch
nein.
So.
Ich bin jetzt dabei, mich anzufreunden, wenn ich überhaupt diese im Prinzip idiotische, ja immer nur für ein paar Monate haltende Figur, diese Eitelkeit, die dahinter steckt, weiter zu vollziehen, dann befreunde ich mich doch mit dem Intervallfasten.
Ja, das mache ich auch.
Ich finde das toll.
Ja, die 16:8, das mache ich tatsächlich auch eher so aus der Not heraus. Wenn du dich immer schon gefragt hast, wo hat sie eigentlich ihren Traumbody?
Ja, ich wollte gerade fragen, woher hast du deinen Traumbody? Jetzt habe ich
16:8.
Ja, Donnerwetter. Ne? Ja.
Ist nicht das Bildformat?
Donnerwetter.
Ich weiß nicht, was macht das Bildformat mit einem? Man wird doch im Fernsehen dicker, oder wird man gar nicht dicker? Ich habe mal Barbara Schöneberger gesehen. Von hinten und da ist die so zusammengeschnürt. Und dann habe ich gedacht, ja, aber sie sieht im Fernsehen nicht dicker aus, sie sieht im Fernsehen aus wie so auch. Und du, hast du da,
Nein.
Du bist doch öfter im Fernsehen gewesen.
Ja, genau, ich kann das nicht bestätigen.
Nee, ne, du siehst
Nein, wir sind 1 zu 1.
Er sieht aus wie immer.
16 zu 18
im Fernsehen.
Ja, genau. Was ist denn mit der Keto-Diät? Vegetarisch, sagt dir das was?
Ist das, also Ketose ist ja das, wenn man ganz lange nichts isst, da kriegt man so einen ketonischen Zustand. Das ist so eine Übersäuerung oder sowas vielleicht?
Du bist sehr schlau.
Ja?
Du bist sehr schlau.
Ich hatte Hauswirtschaftswissenschaften im Abi.
Ja, du bist sehr schlau. Weitere Frage.
Was bringt das denn?
Was ist denn die Low-Carb-Diät?
Ja, da isst du keine Brötchen und keine Nudeln und kein Reis, sondern nur
Produkte
der Firma Tönnies. und,
ich hänge
und Gemüse.
Lippe. Ich hänge an deiner Lippe.
Ne?
Das ist ja gigantisch.
Ich bin eine Frau.
Hallo.
Ja, sag mal. Ja, ich hatte lange Zeit die In Touch im Abi. Frag mich. Frag mich ab.
Ich verstehe.
Hast du noch mehr Wissens?
Ja, zum Beispiel Robert Atkins.
Ja, das hat meine Mutter früher immer gemacht. Da gab es immer Fleisch und Fett. Fleisch und Fett, ne? Das ist aber auch so ein 70er-Relikt. Also das
genau,
war,
genau.
Genau, damals gab es ja auch noch keine kalorienreduzierten
Richtig.
Produkte. Das war schwierig. Ja. Da kam irgendwann mal Corned Beef, dann hat sie sich immer Corned Beef aufs Brot. Boah.
Ich bin ein lebender Zeitzeuge.
Ja.
Ich sitze vor dir.
Aber dann hat man da nicht unglaublich gestunken?
Natürlich, aus dem Maul wie die Kuh aus dem Arsch. Robert Atkins sah zum Schluss aus, wirklich wie ein frischer Abstrich aus einer besonderen intimen Zone. Es war grauenvoll, wirklich wie ein Honk im Hungerstreit. Er sah furchtbar aus, aber er war eben ein Vorbild für viele von uns, Robert.
Ja.
Auch Hobby genannt.
Ja.
Ich könnte jetzt das Thema wechseln.
Ja, gut, ich auch. Es gibt Zeugnisse. Und was ich also mich auffrage, warum darf ich das Zeugnis eigentlich nicht ausstellen? Ich habe seit März unterrichtet, da kann ich ja auch ein Zeugnis ausstellen.
In diesem Fall ja. Ja,
oder? Hat mich aber keiner gefragt. So, jetzt muss ich das von fremden Leuten ausstellen lassen. Und was soll passieren? Mein Sohn hat bestimmt 360 Fehlstunden, der war nie da. Was soll man da draufschreiben? Ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich ja jetzt mit ein bisschen Glück in Ruhestand, in Rente, du ja auch. Wenn es so sein sollte, dass nach den Ferien kein Homeschooling mehr angesagt ist. Da können wir uns ja auf eine Pension freuen. Vielleicht.
Ja, ich denke gerade noch darüber nach, was du sagst, Mitte. Im Grunde genommen könnte ich meinem Sohn das Zeugnis ausstellen. Da ist viel Wahres dran.
Also, ich habe jetzt nichts davon gehört. Müsste ich jetzt schnell noch eins schreiben, sonst kriegt er morgen eins.
Ja.
Oder gestern, wenn ihr diesen Podcast hört. So. War Zeugnis für dich immer eine schlimme Sache? Oder?
Ja, immer. Nein, also nicht, war immer schlechter Schüler.
Aber gab es da Ärger?
Nein, meine Eltern haben gewusst, sie haben einen kleinen Irren zu Hause, den sie lieben.
Ja.
Und ich hatte immer eine Abneigung gegen die Schule, weil ich konnte mich nicht, um Gottes Willen hört sich das geil an, nicht unterordnen, das ist Quatsch, aber ich habe die Lehrer und bei den Schülern war ich äußerst beliebt, weil ich ein Verrückter bin und der Clown war und so, aber ich habe die Lehrer nicht für voll genommen, dafür gab es 5 und 6 und ich bin dann nach der Versetzung Obertertia zur 11. Bin ich dann mit, glaube 2 Fünfen und 1 Sechs in Mathe, Physik, Chemie von der Schule gegangen und lachend und fröhlich und winkend verabschiedet worden und habe einmal ein Vierteljahr gefehlt, ein ganzes Vierteljahr, die Unterschrift meiner Eltern gefälscht. Das war grenzfällig. Und dann bin ich von der einen Schule doch zur anderen Schule gegangen worden. Ja, von Rheinbeck nach Bergedorf und dann eilte mich dort das Schicksal.
Aber waren die nicht stinkesauer, als sie das festgestellt
überhaupt
haben?
Überhaupt nicht, nein.
Nein?
Ich war Einzelkind und ich war die Liebe von Mama und Papa und die Liebe habe ich auch zurückgegeben. Aber ich konnte doch nicht, ich hatte einfach keine Motivation morgens. Ich bin morgens aufgestanden.
Ich wollte gerade sagen.
Dann bin ich mit einem Freund in Wittus Teestuben gefahren und dort haben wir Schach gespielt. Und dann bin ich so zu Hause gewesen, als wäre ich direkt von der Schule gekommen. Und das ging über 8,5 Wochen oder 9 Wochen. Und dann flog irgendwann der ganze Kram in die Luft, weil sich dann ein Lehrer klingelnderweise bei uns meldete und fragte, wie ernst denn die Erkrankung des Sohnes wäre.
Mit welcher Erkrankung hast du dich denn da rausge...
Also Masern, glaube ich, war Masern, ja. Masern. Ja. Ich glaube, es war Masern, ja. Also etwas, womit man damals schon vorsichtig war.
Oh
genau. Also das war ja genau. Und das war meine schulische Leistung. Aber ich muss noch mal sagen, was du geleistet hast und ja, klingt es jetzt ab? Du meinst, wenn die Ferien zu Ende sind?
Ja, ich mache jetzt nur noch, bei mir werden jetzt nur noch zu Hause Filme geguckt und dann bin ich auf einer Konferenz und die Kinder müssen Mandalas malen. So wie das ist. Und dann frühstücken, jeder bringt was mit. Sag ich, was habt ihr mitgebracht, Kinder? So ist das ja in den
deine
letzten Tagen in der Schule.
Steffi, was ist denn deine Prophezeiung? Jetzt ist nach 6, 7 Wochen, beginnt wieder die ganze Scheiße aufs Neue und du siehst dich wieder in deiner Rolle als Lehrerin und Mutter?
Ja, nee, also der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat ja schon gesagt, so Kinder, das könnt ihr euch abschminken. Also da glaubt ja keiner dran, dass nach den Ferien, dass die Kinder wieder in die Schule gehen. Ich habe überhaupt keine Lehrer mehr, die fühlen sich alle so zart beseitigt und das sind alles Risikogruppengänger. Ich weiß nicht, also mal gucken. Also ich lerne ja von dir. Ich denke nur Positives. So, und deshalb gehe ich davon aus.
Jetzt mal ohne Flachsen, weil es kann so nicht weitergehen, aber ich sehe keinen anderen Weg.
Ja gut, jetzt sind meine Kinder ja auch in einer exponierten Lage. Die haben es ja gut, weil die haben ja jemanden zu Hause, der ihnen was beibringt oder der sich zumindest bemüht und das vielleicht auch noch so halbwegs kann. Was ist denn mit denjenigen, wo zu Hause 5 Leute vor einem Handy sitzen und versuchen, Dreisatz zu lernen, das ist ja nicht möglich. Also da sehe ich also wirklich noch Potenzial, dass da noch viel mehr passiert als 600 angesoffene Jugendliche, die in Stuttgart Amok laufen. Also
ich bin plötzlich auf so einem Gleis, auf das ich gar nicht gehöre, weil Schule war für mich eh völlig uninteressante Scheiße. Aber jetzt finde ich, sollten wir mal eine Sekunde darüber nachdenken, geschieht da nicht eine unfassbare Ungerechtigkeit im Augenblick?
Absolut.
Auch mit den Zensuren, weil das spiegelt doch nicht das Können deines eigenen Kindes wider, dass er über Monate hinweg in einer völlig anderen Form in einen Lernbetrieb mit einbezogen wird. Das müssen die Lehrer doch auch sehen.
Ja,
das
spiegelt auch mein Können wieder.
Ja, natürlich, ja. Die können doch keine 5 geben mit gutem Gewissen. Und können
machen die auch nicht, glaube ich. Also ich glaube, dann graden die im Moment nur ab und nicht down. Es sei denn, jemand, also dann, das ist ja einfach gar nicht möglich, weil es einfach ganz unterschiedliche Bedingungen gibt.
Das darf gar nicht sein.
So, also ich würde mich jetzt auch ärgern, wenn es gar keine Zensuren gäbe, weil dann hätte ich die Scheiße nicht machen müssen.
So.
Aber davon gehe ich mal aus. Ich finde das übrigens ganz schön, dass du erzählt hast, dass du im, wie hieß das Café, wo du mal Schach spielen warst?
Witthuis Teeschuben.
Witthuis Teeschuben?
Ja, gab es ganz viele Filialen in Hamburg.
Das war eine Kette.
Genau. Das war hoch, also klassische Musik und wirklich sehr, meistens Studenten. Was mich im Nachhinein wunderte, wie viele junge Menschen am Vormittag da saßen.
Das ist wie heute.
Waren das alles Kollegen.
Das ist wie heute beim Saturn, wo die alle Fortnite spielen und so. Ava Max hören. Also im Prinzip, also hast du da.
Ja.
Warst du da Trendsetter?
Ja, es war einfach.
Wollen wir nicht den Stab drüber brechen, ne?
So geil, es war so geil.
Ja.
Und vor allem nicht den Hauch eines schlechten Gewissens, aber das war einfach die Zeit damals.
So, Ferien. Es sind dann jetzt demnächst auch Ferien. Du hast schon ein bisschen was vor und mir ist was aufgefallen an dir. Und zwar haben wir uns noch nie über Hobbys unterhalten und ich habe das Gefühl entwickelt, dass du gar keins hast.
Ich habe keins, nein. Nein.
Ich kann das gar nicht glauben.
Ja.
Aber ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht und mal geguckt, was der Deutsche denn so an Hobbys hat. Ich habe auch erst gedacht, ich habe keins, außer mal in Ruhe ins Bad gehen. Das funktioniert selten.
Ich glaube, wenn du jetzt anfängst, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, jedes der Hobbys, das du nennen wirst, würde mir am Arsch vorbeigehen, glaube ich. Aber ich bin sehr gespannt.
Also das beliebteste Hobby der Deutschen ist tatsächlich die Gartenarbeit.
Mhm.
Und das zweitbeliebteste ist Shopping.
Siehe oben, zweimal. Also Arsch.
Oder so kleinere Reparaturarbeiten im Haushalt. Hallo, aber Lesen und Fernsehen gehört auch zu Hobbys. Jetzt komm, da kannst du auch mit einsteigen.
Das kann man nicht unter Hobbys einordnen.
Ich habe auch gedacht, shoppen irgendwie so. Ich habe so Lauch und Toilettenpapier gekauft. Ja, das mache ich hobbymäßig.
Ich könnte diese Strecke, wo man vielleicht etwas tun sollte, zur eigenen Befriedigung oder um sich zu beschäftigen, die habe ich immer abgefedert durch Lesen.
Es ist auch ein Hobby.
Ja, wenn man lesen, meinst du, Hobby ist ja
dann. Ich sehe es auch eher so als Grundbedürfnis, aber der Deutsche an sich sieht das schon, betreibt das hobbymäßig.
Ja, aber ich finde Hobby. Ja.
Nicht SMS, sondern Bücher.
Ja, logischer, klar.
Ja.
Von bis. Oder habe eben einfach aus dem Fenster geguckt oder meinen eigenen Fantasien nachgehangen und habe früher eben auch wahnsinnig viel geschrieben. Ich habe kleine Geschichten geschrieben. Kurzgeschichten und hatte einen eigenen Schreibtisch, den meine Eltern mir sehr liebevoll gekauft hatten als Überraschung, weil sie merkten eben, dass der Sohn gerne mal irgendwas vorkritzelt. Und dann hatte ein Onkel von mir, der auch beim Norddeutschen Rundfunk eine Zeit lang Programmdirektor war, lange vor meiner Zeit, Heinrich von Tiedemann war in den 50er Jahren, der hat als Autor verschiedener Bücher dann auch mal drauf geguckt und hat gesagt, du musst das weitermachen. Mhm. Also für mich war Schreiben immer eine Art Selbstverwirklichung. Und ich habe wahnsinnig gerne geschrieben und ich habe eine völlig krude und völlig verrückte Fantasie. Und ich habe mich nie in der Form gelangweilt, dass ich auch irgendwie das Gefühl hatte, in mir geiert was, ich muss das machen. Ich brauche ein Hobby. Wir reden über Hobbys. Habe ich nie gebraucht.
Gibt es denn diese Schriftstücke noch?
Nein. Ich habe dann angefangen, einen Roman zu schreiben über einen kanadischen Polizisten, der aufgrund einer familiären Vollkatastrophe sich in die Wälder Kanadas absetzt und Wildhüter wird. also grob umrissen. Und das waren über 100 Seiten, DIN A4 mit meiner Sauklaue, nicht vor mir. Und aber du kannst sie lesen, nicht toll. Und hab dann irgendwann innerhalb von Sekunden diese weit über 120 DIN A4 Seiten zerrissen.
Ah. Wenn du das noch zusammenkriegst und aus der familiären Katastrophe eine virale Katastrophe warst, dann virologisch, sagt man ja, dann hat das auch direkt
immer Zeit. Ja, das war ist diese, so bin ich auch immer dann gewesen, dass ich nie Entscheidungen abgewegt habe. Mhm. Bei mir ist Ja und Nein eine Sekundengeschichte.
Du bist ein richtiger Künstler, oder? Na,
ich bin kein Künstler.
Ja,
nein,
doch.
Ich lasse eines gelten, Steffi. Ich bin, glaube ich, ein Überlebenskünstler.
Okay.
Das bin ich, ja.
Ich hatte schon ein paar schöne Hobbys für dich rausgesucht. Wie war es denn mal mit Geocaching?
Nein. Was ist das? Geocaching?
Das ist so eine Schnitzeljagd mit so Daten.
Und hast du noch was?
Lasertag.
Hast du noch was?
Oder Musikinstrument, kannst du ein Musikinstrument?
Und noch was?
Kalimba oder Sousaphon oder so. Nee. Mal was Verrücktes machen. Ich finde ja schön, ich dachte mir an so ein Brettchen mit so einem Lötkolben. Weißt du, es gibt doch so Brettchen, wo man auf so Märkten, die man kaufen kann, wo dann so mit so einem Lötkolben Carlo draufsteht, wo man das da drauf machen kann oder so. Und das mit ein paar markigen Sprüchen, sowas wie, geh nicht schon wieder zum Kühlschrank, du fette Sau. So, das fände ich doch auch, das wäre doch auch mal, das wäre auch schön für Merchandising, wenn du da stehen würdest auf so einem kleinen Markt, wenn es wieder Märkte gibt und dann mit so einem Lötkolben in so Brettchen Sinnsprüche reinschreiben würdest.
Daran könnte ich mich gewöhnen, weil ich wäre mit Menschen in Kontakt,
ja.
Ich könnte doofe Sprüche ablassen,
ja.
Und könnte vielleicht dann etwas spenden von den Sachen, die ich da einnehme.
Ich gehe gleich nach der Aufzeichnung dieser Sendung
ins
Internet und bestelle einen Lötkolben.
So.
Das, ja, bitte. Guck mal, da haben wir doch noch was gefunden, oder? Wie nennen wir den? Carlos Gewaltbrettchen.
Kann man, wie geht man denn mit einem Lötkolben um? Wie macht man das?
Ja, also, da wobei stehen, ne? Also heiß machen, okay. Und dann da reinritzen.
Ach so.
Und dann malst du also, schaffst du dir noch ein Bärchen drauf oder den Carlo Fanten?
Geht elektrisch und so?
Ja, natürlich. Ja, doch.
Ich würde das, glaube ich, unter Anleitung, die länger dauern würde, nach ein paar Wochen.
Vielleicht buche ich erst einen Volkshochschulkurs.
Ja, wenn es das geben würde, hättest du mich dabei. Ja, toll, Mensch. Toll, ja. Ja, genau. Ja. Geh nicht zum Kühlschrank, ich finde das auch. Wäre eine Möglichkeit.
Finde ich gut. Und dann haben wir auch schon mal ein bisschen was gefunden, falls das irgendwann mal hier das Ende sein sollte. Der Sommer 2020 steht vor der Tür, lieber Carlo. Was erwartest du?
Also wir haben Pläne, wir werden Teilen der Familie, leider mit Teilen, weil die ganze Familie das letzte nicht unter einen Hut bringen, werden wir nach Spanien fliegen für 18 Tage und
wenn sie euch noch reinlassen, man weiß es ja nicht.
Ja, ich hoffe doch.
Ja, meinst du? Ich meine, wenn du nicht gerade Gütersloh oder Göttingen im Personalausweis stehen hast, sonst wäre schwierig.
Nein, dazu kommen wir gleich noch. Und zu Herrn Dönjes. Und Urlaub heißt für mich, ich erzähle dir eine Geschichte. Als ich meine geliebte Julia kennenlernte vor weit über 20 Jahren, also kennenlernen tue ich sie schon lange, aber als wir anfingen, uns einander zu verlieben, 22 Jahre her, bin ich dann, mein Sohn war gerade geboren, genau, muss 20 Jahre her sein, in die gemeinsame Wohnung der Familie Lauborn geflogen. Und keine der neuen
in Spanien ist sie.
In Spanien.
Okay.
In der Torre de Mar, Andalusien.
Ach, du hast sie dir. Ach Gott, du bist also ein, wie nennt man das? Ferienwohnungserschleicher.
Familiärer Ferienwohnungserschleicher, genau.
Verstehe.
Und dann kam ich an da und fand das toll. Und mein Schwiegerpapa, der ja leider der Corona-Geschichte zum Opfer gefallen ist, er war ein sehr, sehr aktiver Mann und sagte: Guck hier und Mensch, und das Mittelmeer. Ich so, toll, Klaus, wunderbar. Und so, guck mal hier, und hat das ein Liegestuhl? Oh, den nehme ich. Ja, den kannst du nehmen. Morgen fahren wir nach Malaga. Ich sage, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Morgen fahren wir nach Malaga. Ich sage, warum fahrt ihr nach Malaga? Wie ihr? Wir? Nein, sage ich. Ihr? Ich nicht. Die ganze Familie hört auf zu reden. Das ist wirklich wahr. Wieso du nicht? Ich sage, ich erkläre euch jetzt etwas. Ich bin hier, habe meinen Koffer eingeräumt und ich bleibe hier liegen. 3 Wochen.
Ja.
Ich bleib hier liegen.
Ja.
Ich gucke in den Himmel Ich lese viel, ich schlafe, ich gehe runter zum Strand, logischerweise, und liege da. Ich mache sonst nichts. Und dann kam die Diskussion, aber eine sehr freundschaftlich familiär geführte, mit Sehenswürdigkeiten. Und da habe ich so einen Lachenfall bekommen. Aha. Es interessiert mich nicht, was dort an Sehenswürdigkeiten ist. Ich brauche diese Sehenswürdigkeiten nicht und schon gar nicht, um den Horizont zu erweitern. Ich brauche das, was ich liebe. Ruhe, Ruhe und das, was ich einfach geil finde, nicht zu machen. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
Und was du nicht weißt, Klaus hat in der Zwischenzeit an dem Tag, hat er seine Julia in die Küche beordert und hat gesagt, hey, mal, schieß den alten Sack ab, der macht nichts mehr.
Es gab mit Sicherheit Gespräche zwischen Eltern und Julian. Wir haben oft darüber gelacht und so. Und Klaus, der liebe Gott, habe ihn nicht selig, war ein toller Mann, hat auch mit Sicherheit sehr kritisch geguckt, als er merkte, seine Tochter nähert sich dem Kollegen Tiedemann, der war ja selbst Journalist, immer intensiver und hat auch gedacht, ach du Scheiße, aber da musste die Familie durch. Und das war tatsächlich dann nachher, Jahr um Jahr ging es einfacher. Mein Liegestuhl, der dann wirklich schon quasi eine Art Heiligtum war, stand immer da, weil wir jetzt das 20. Jahr, wenn wir reinkommen, nach Spanien das 20. Jahr dorthin fliegen. Ich kenne alles, ich spreche Spanisch, ich kenne die spanischen Gepflogenheiten. Ich kenne Torre del Mar nur, also nicht intensiv, obwohl ich seit 2 Jahrzehnten dort verkehre. Ich kenne die Aussicht, ich kenne den Strand und mehr Arschlecken. Das ist für mich Urlaub. Ich mache nicht, ich liege den anderen im Wege rum. Urlaub ist das geil. Das so geil.
Jetzt verstehe ich auch, warum du vorsorglich schon mal 4,2 Kilo abgenommen hast.
Die zeige ich dann.
Ja. Ja, gut. Ich erwarte vom Sommer 2020 in erster Linie, dass ich die Wäsche raushängen kann und dass die Nachbarn vielleicht zum Rauchen endlich mal wieder rausgehen.
Ja. Ja, geil. Ja,
fertig. Ja, tschüss, mehr wünsche ich mir eigentlich nicht.
Ja, ja.
Wobei,
ich habe allerdings Schiss davor, Steffi, 6 oder 7 Stunden mit dem Lappen vorm Gesicht, weil in der Sekunde Flughafen ankommen, aus dem Taxi raus, Maske auf und dann einchecken und fliegen und Malaga Flughafen raus und endlich aus dem Flughafengelände, dem spanischen, dem Malaga raus und dann nach 6,5 Stunden die Maske abnehmen.
Hast du nochmal 5 Pfund runter?
Musst du mal so rumsehen. Das ist für mich allerdings. Ich glaube, ich sitze nur auf dem Klo und nehme die Maske ab.
Oh Gott, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, natürlich. Das kann man natürlich machen.
Nehmen wir Bücher
sind ja keine
mit,
Raucher mehr erlaubt?
Nein. Aber ich sitze auf dem Klo. Wahrscheinlich klopfen die ständig. Da ist was passiert und so.
Du machst dich einfach überall sehr beliebt. Sobald du Urlaub anfängst.
Mach auch Geräusche, damit die wissen, da drin passiert
was. Ja. Ich denke lieber gar nicht drüber nach. Tatsächlich wollen wir ja mit dem Bus durch die Gegend fahren oder mit dem Wohnmobil, wobei wir Gütersloh dann schon von, oder Reda ist es ja eher, von unserer Landkarte, von unserer Tourplanung gestrichen haben, aus aktuellem Grunde. Ich nehme mal an, dass wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wir nehmen heute ausnahmsweise einen Tag früher auf. Ich habe gar nicht nachgefragt, warum, aber ich mache alles mit, was du mir sagst. Ich gehe davon schwer aus, dass es dann sowieso im Kreis Gütersloh einen Lockdown gegeben hat.
Ich versuche mal, mich nicht als Verbalterroristen zu offenbaren.
Ja, versuch doch mal ein bisschen nett.
Nein, nett geht eben nicht. Ja. Aber man sagt so oft Scheiße und Wichser und so weiter. Und das trifft alles viel zu wenig. Also die Person des Clemens Tönnies, die Unterkünfte, Steffi, die Unterkünfte der Menschen, die, ich weiß nicht, wie viel am Tag verdienen, 6 Euro, ich habe keine Ahnung. Die Unterkünfte, das sind nicht mal Höhlen. Das muss er wissen, er, der seriöse Milliardär, muss das wissen. Er kann sich nicht dahinter verschanzen, dass er nicht wusste, wie Tausende seiner armen Schweine aus Bulgarien und Rumänien, wie die dort dahin vegetieren. Das kann Tönnies nicht sagen, aber wusste nicht. Dieser Mann ist ein Verbrecher für mich.
Es ist ja so, dass das ja in Deutschland erlaubt ist und zum Beispiel in den Grenzgebieten zu Holland, in Holland ist das nicht erlaubt.
So ein Hals.
In Holland ist das nicht erlaubt, deshalb ist es so, dass es auf der deutschen Seite zur holländischen Grenze auch diese Unterkünfte gibt. Und da werden die Arbeiter jeden Morgen mit dem Bus über die Grenze gefahren.
Ja.
Also das ist einfach ein rechtliches Problem in Deutschland. Wenn man aber wie Herr Tönnies oder wie die Firma Tönnies Holding, das dann auch noch so die Bilder aus der Kantine gesehen, also wie im so. Wie auf dem Oktoberfest einfach drauf scheißt, ist das natürlich ein Riesenproblem. Und dass der Herr Tönnies, also sag mal, in ganz vielerlei Hinsicht ein schwieriger Zeitgenosse ist, ich will es mal so formulieren,
ja, komischerweise,
steht ja außer Frage.
Ja genau, ich bin ja auch so ein Mensch, der wahnsinnig gerne ab und zu Hobby eben sich als Hobbypsychologe versucht.
Ja, sag mal.
Und wenn du seine Augen siehst und seine diese Mimik und diese Härte, eine absolute Härte, die nicht wegdiskutieren ist von Clemens Tönnies, das ist ein ganz, ganz harter Mensch.
Mhm.
Ich fand auch schon irgendwie seine Entschuldigung fast schon ein Paradebeispiel für versteckte Ironie. Weißt du? Mhm. Dann entschuldige ich mich mal.
Ja.
Und ich übe vielleicht vorm Spiegel auch den Zerknirschten. Ich glaube diesem Menschen kein Wort. Und dass er überhaupt sich nochmal in sein Stadion wagt und er müsste auf Schalke, müsste er von der Aschenbahn getreten werden. Dieser Mann ist schuld daran, dass eventuell wieder ein Lockdown, der irgendwann vielleicht sogar wieder ganz Deutschland erfasst. Ich bin wirklich sprachlos.
Ich hole dich zurück aus Tolma, wie es heißt.
Tolma. Nicht Tolma, sondern Torre del Mar.
Ach so.
Torre.
Tor zum Meer.
Torre. Das war übrigens auch ein Grund, Teile der Familie, die ich sehr liebe, von Julchen, sind immer noch nicht Verfechter, aber gehen zu Stierkämpfen.
Ach,
und
wirklich?
Ja, ich habe von Anfang an gab es da wirklich, also teilweise doch schon ins Ernsthafte gehende Diskussion, die ich dann immer abgefedert habe, indem ich gesagt habe, ich will keinen Streit, weil das Leben ist schön, weil da, dass die Spanier, die ich in ihrer Mentalität sehr liebe, eben zu Tausenden hingehen, um Bravo zu schreiben, wenn ein Tier abgeschlachtet wird, müssen wir gleich darüber diskutieren, wie komme ich jetzt vom Abschlachten.
Die kriegen wenigstens Applaus.
Ja. So. Also ich glaube, wir sind uns einig, was da passiert oder passiert ist, ist nicht zu entschuldigen und durch nichts auf der Welt zu rechtfertigen.
Ja, die Firma Tönnies wird übrigens im nächsten Jahr 50. Also die hat quasi mit dir die Karriere angefangen.
Ja.
Ich wollte es dir nur noch mal sagen. Also falls die Festivitäten würden auch vielleicht überlappen, dann würde ich zu dir kommen.
Ja, ja, und ich würde Clemens bitten, dass du das Ganze
findest
hier.
Wenn du 50 Jahre NDR feierst,
ja, genau, das soll, mir soll Clemens mir ein Buffet instellen?
Oh nee, das würde ich nicht. Die haben ja auch so ganz viele Sachen auf der Kette. Zum Beispiel Tillmanns Toasti, der Fleischsnack für den Toaster. Du, da war ich noch nie in der Verlegenheit, da was zu kaufen. Oder auch, die haben auch fertig Cordon Bleu. Das hatte ich ganz vergessen, dass es gibt. Wann hast du das letzte Mal ein Cordon Bleu gegessen?
Ich weiß nicht. Ich hab's gegessen, aber...
Fang nicht wieder damit an.
Nein.
Lieber Toast Hawaii.
Nein.
Gehört so in dieselbe.
Und zwar mit Spiegelei. Ja. Du erinnerst.
Richtig. Urlaub. Ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Es ist ja so, dass du fährst ja ins Ausland, du traust dich ja richtig was. Der deutsche Vorzeigepolitiker, der fährt ja in Deutschland hin und her. Mhm. Zum Beispiel fahren sehr viele Leute nach Süddeutschland, in die Berge, so aus der Berliner Politikecke. Und der Herr Söder, glaube ich, der fährt an die Nord- und an die Ostsee. Also der ist auf jeden Fall nach Schleswig-Holstein in dein Lieblingsbundesland eingeladen.
Ja, ja.
Da habe ich mir überlegt, das wird ja richtig spannend, weil man dann ja innerhalb der nächsten 6 Wochen, 7, 8, richtig viele Prominente an deutschen Raststätten wieder trifft. Das ist ja da, wo alle hin müssen. Alle müssen mal zu Sunny Fair.
Ja.
Ja. Irgendwie?
Ja.
Das könnte ja ein richtig großes Hallo werden. Also früher alles schön in Flieger und ab die Post und jetzt trifft man die Prominenz bei Sunny Fair.
Und zum Beispiel auch auf einer Raststätte beim Pinkeln.
Ja, ach so, ihr seht euch ja dabei, ne?
Ja, eben ja.
Und für mich ist das eine sehr private Angelegenheit.
Da bin ich und da möchte ich dich jetzt bitten, das zu erzählen, weil ich kann von Lachen das nicht. Beim Pinkeln sind wir auch bei warmen Winden und jetzt kommst du.
Ach, du willst von Furzen,
ja,
ich wollte von Raststätten reden, aber lass uns das gleich nochmal.
Auch die Raststätte bietet sich doch an, dass ihr das Furzthema
hier seid. Du meinst, dass es in Wien 500 Euro Strafe für einen Furz gab?
Ist das nicht
letzte Woche? Ja, also da hat ein Student, glaube ich, und ich glaube, es war, weil er kontrolliert wurde, einen fahren lassen.
Ja,
So.
Und zwar in Richtung der Polizei, ich glaube auch direkt. Es wurde leider im Detail nicht beschrieben, aber ich glaube, gehört zu haben, was natürlich auch einer für mich wunderbaren Fantasie entsprechen könnte. Er hat sich, glaube ich, auch gebückt, sodass die Richtung dem Oberwachtmeister auch dann zentral traf in der Wind und es musste sich um eine größere Detonation handeln.
Ja, aber jetzt guck mal, du als Fachmann für alles untenrum, kann man das trainieren? Kann man auf Kommando?
Ich würde mich teilweise doch als Fachmann für untenrum, lasse ich stehen mal so. Man kann natürlich, kann man Fürze kontrollieren und auch in der Intensität. Wie gesagt, für ein Aufgeld, aber das sind ja Themen, bei denen du nicht aufspringst.
Aber das geht doch gar nicht. Natürlich. Das kommt oder das kommt nicht.
Nein, natürlich kann man das.
Also er hat sich entschuldigt mit Omas serbischer Bohnensuppe oder sowas. Ja, natürlich. Und das kostet 500 Schleifen.
Donnerwetter.
Der Österreicher ist da streng. Ja, Donnerwetter. Und es gab auch direkt schon Behördendeutsch für einen Furz.
Ja.
Das heißt Darmwind. Also da gab es diesen Bescheid.
Ein warmer Darmwind.
Warmer Darmwind.
Ja, ein warmer Darmwind.
Wie kriegt man jetzt hier? Ja. Wie kriegt man einen kalten Darmwind hin? Ich jetzt aber auch nicht.
Ja.
Ich finde das aber dann richtig, weil wenn er den Polizisten angefurzt hat, finde ich das assi.
Aber das ist doch zum Beispiel besser, als wenn man einen Polizisten mit beiden Beinen in den Kopf springt. Dann lieber ein Darmwind.
Ja gut, aber vielleicht einfach ganz sein lassen. Also einfach das sagen, sorry, irgendwie, ich habe meine Papiere nicht mit dabei. Das
aber
geht
dafür
ja
kann
auch,
ich,
das
dafür haben wir kann viel ich, vergessen. Dafür kann ich ein Wind hier lassen.
Ja. Oh Gott, ey.
Ja.
Oh Mann, ey.
Wir kommen schwer raus aus der Geschichte.
Gibt es das auch an der Volkshochschule, Darmwinde?
Natürlich, es gibt alles. In diesem Leben gibt es alles. Man muss nur entdecken, wo, was, auf wen lauert.
Da würde ich dann im Anschluss an den Lötkurs vielleicht nochmal dran teilnehmen.
Der Lötkurs und der Furz sind doch ganz nah beieinander.
Ich check das.
Was hast du auf der Latte?
Ich wollte nochmal mit dir an die Raststätte gehen. Gehst du, was erlebst du an Raststätten? Ich finde, es gibt traumhafte Begegnungen. Es gibt Dinge, die gibt es nur an Raststätten. Sehr, mein Leben tatsächlich verändert hat ja die Einführung der Sanifair-Bons. Dreimal pinkeln, ein Ballisto. Und da ist ja, das ist,
so
ja, ist ja so toll.
So geil.
Man kann,
70 Cent.
Früher hatte man Panikattacken und hat gedacht, Mensch, guck mal, wir sind hier, weiß ich nicht, in Wildeshausen. Ich halte noch durch bis hinter die dänische Grenze. Das schaffe ich.
Ja.
Und heute spielt man befreit auf, zieht noch irgendwie an, sonst gibt es immer noch so Greifarme oder so Automaten. Irgendwie, da zieht man noch ein Stofftier und dann geht man ganz gemütlich auf Sanifair-Klo. Es gibt auch keine Schlangen mehr, also selten.
Ja.
Schlangen vor der Damentoilette. Ja. Das hat mein Leben schon schwer verändert.
Ist doch schön. Wir sind ja als Männer meistens Stehpinkler und bei uns gibt es mitunter auch auf sehr modernen eingerichteten Raststätten, gibt es dann so einen kleinen Außenfernseher. Also du stehst beim Pinkeln, pinkelst es möglicherweise, also es bietet sich an, direkt ins Becken zu pinkeln und siehst auf Augenhöhe dann Kurzfilme.
Was denn für Kurzfilme?
Das sind die Vorteile von uns Kerlen.
Ich kann, wie ging ja bei mir auch, aber es scheint ja nicht vonnöten zu sein.
Nein, aber es sind so kleine
Geschäft, mir reicht das.
Kachelgroße kleine Fernsehgeräte und dann läuft ein Kurzfilm über die Gegend, in der du gerade bist mit Raststätte und während du pinkelst, erfährst du etwas über die Gegend, die du gerade zupinkelst.
Also sowas wie wunderschönes Peppenhofen.
Ja, zum Beispiel, ja.
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 Und okay.
Und stehst dann als ohne ins Detail zu gehen.
Aber wie lange dauert denn so ein Pinkelvorgang? Man kann doch nicht.
Also, man kann das locker 2 Minuten durchhalten.
Ja, so, alles klar.
Ja, ganz locker.
Das finde ich gut, dass wir darüber reden. Ja. Bei uns ist entertainmäßig ist da noch viel Luft nach oben. Also, da ist
ganz,
gar nichts.
Ja, genau. ja.
Es ist so ein Achtsamkeitspinkeln. Wir konzentrieren uns nur auf den Vorgang an sich.
Ja.
Und gehen dann wieder raus.
Aber ich finde, wir sanken gerade ein bisschen ab.
Und, überhaupt nicht. Und dann tauschen wir unsere Sanifair-Bons. Was ist so? An der Tankstelle, an der Raststätte?
Ballisto?
Ja,
absolut.
Wirklich?
Ja, absolut.
Bist du so ein Ballisto-Tier?
Ja. Ist eins
Farbe? Grün, lila oder orange?
Lila.
Lila mit den Bären, das finde ich ganz widerlich. Ganz, das finde ich richtig asozial.
Nein.
Das enttäuscht mich.
Nein, finde ich toll. Lila
soll. Rot, naja, gut. Und dann gibt's ja immer, das wundert mich, ich sehe dann immer, da gibt's immer so Tassen, die man kaufen kann, wo drauf steht, Papa ist der Beste.
Lieber Gott, ich liebe diese Ehre.
Gibt es immer an Raststätten. Und so Bilder mit so Hunden drauf. Hast du das schon
ja,
mal
gesehen? Ja, natürlich.
Warum? Für wen gibt es da gibt es immer so
ja, mit so einem Chihuahua oder was fällt dir denn so alles auf?
Ja, das gibt's immer.
Das ist all das, was ich schon lange weiß, aber das hat noch keiner ausgesprochen, Steffi.
Ich stehe da und denke so, warum nimmt man denn so ein, von der Tankstelle so ein Schild mit, wo so ein,
ja,
so ein Pekinese
warum,
drauf
ja,
ist?
Ja, warum denn
wo soll
nicht?
Man das denn hinlegen?
Ja, keine Ahnung. Warum denn nicht?
Oder
ist doch wunderschön.
Oder so ein Zollstock, wo Manfred draufsteht. Warum gibt es das an einer Raststätte?
Ich weiß es nicht. Aber du machst mir jetzt auch ein bisschen Angst. Du machst mir jetzt auch ein bisschen Angst. Du hast völlig recht. Warum? Wir werden es nie erfahren. Ich wüsste auch nicht, wie man jetzt anrufen sollte. Gerade jetzt.
Früher war auch immer meine Sorge, dass ich nicht wusste, wie kommen die Leute, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, zur Raststätte. Ich dachte lange Zeit, die müssten auf einer Autobahnauffahrt auffahren, zur Raststätte und dann auf der anderen Seite wieder abfahren. Mir war nicht klar, dass es von hinten auch einen Zugang zur Autobahnraststätte ging. Das hatte ich wirklich ziemlich lange.
Ja. Ich kann dich sehr gut verstehen.
Ja, genau. Gut. Ich habe auch mal gehört, früher hätte es Pornokassetten, also Audiokassetten gegeben an Autohöfen. Kannst du das bestätigen oder weißt du nicht?
Ne? Nee. Ich weiß nur, ich habe als Jugendlicher, als wir anfingen, uns auch für die Prostitution hier auf dem Kiez zu interessieren, aus dem Hamburger Osten, da sind wir immer hingefahren und dann war immer auch mal ab und zu mal Herberstraße angesagt, aber nur eben durchgehen und gucken ein bisschen und so weiter und so fort. Und weil wir gerade bei Bildern sind, ich muss die Geschichte einfach erzählen.
Ja, erzähl.
Ich stehe mit meinem Freund Mackie und meinem Freund Fenn, beide mittlerweile, glaube ich, noch unter Oswald, aber Rentner und führen ein langweiliges Leben, Jungs.
Die liegen irgendwo in Torre del Mar.
Verstehst du? Ne? Ja. Nicht so aktiv wie der Junge, der gerade spricht hier. Und dann stand ich Ecke Herberstraße, Davidstraße und irgendwelche Jungs von uns, wir waren immer in der größeren Clique, 7, 8 Leute sind da durch die Herbertine gegangen und haben geguckt und so weiter und so fort. Und da stand einer neben mir, das war im Herbst und hatte den Mantelkragen hochgeschlagen und kam immer ganz nah an mich ran. Ich dachte, um Himmels Willen, nichts gegen Schwule, will der mich anpacken oder was? Blöder. Ich sage, Alter, ich kann dich jetzt nicht verstehen. Blöder. Was für Bilder? Trickbilder.
Oh.
Werde ich nie vergessen.
Ja, und?
Werde ich nie vergessen. Ich sage, Alter, lass mal stecken und so.
Ja?
Ja, das werde ich nie vergessen. Bilder. Rede so, Bilder. Ich kann dich nicht verstehen. Oder durch so den Mantel. Trickbilder. Werde ich nie. Und ich musste so lachen. Ich habe gesagt, Alter, geh weiter. Ich kaufe doch keine Bilder von dir. 19, 20.
Also nicht von ihm.
Nein, keine Pornos mit Sicherheit.
Ja, natürlich. Guck mal, da sind wir schon wieder auf der Herbertstraße. Das passiert uns immer wieder. Nur weil ich nach Pornokassetten auf dem Autohof gefragt habe.
Du bist schuld.
Ja. Es gibt übrigens, falls ihr oder du vielleicht auch mal eine kleine Tour machen wollt über die schönsten Autobahnraststätten Deutschlands, ist bei TripAdvisor wird, also das sind so Bewertungsportale im Internet, wo eigentlich Sehenswürdigkeiten bewertet werden. Da gibt es viele auch erschütternde Berichte, die Leute nach dem Besuch einer Raststätte geschrieben haben. Ich weiß nicht, was sie dazu, also das wäre das Letzte, was mir passieren würde, aber falls man sich da unsicher ist, man muss ja auch ein bisschen Urlaubsalternativen schaffen. Jetzt
also ich bin ein ADAC-Mitglied und bekomme ja immer alle Vierteljahre mittlerweile, macht der ADAC dann eine dicke Broschüre und da werden natürlich jetzt zur Sommerzeit auch die schönsten Raststätten Deutschlands.
Ja, okay.
Und ich komme gerade darauf, ich habe mich das schon jahrelang gefragt, meine Frau hat mir das erzählt. Ich bin ein sogenannter Ziehharmonika-Fahrer. Ja, ich weiß, genau. Das ist so, du musst auch so gucken, wenn ich das gucke.
Schnell, langsam.
Weil dein Blick geht in die Ferne und du weißt auch nicht, was der alte Mann sagen will. Der alte Mann versucht zu erklären. Ich fahre, wenn meine Frau ihr okay gibt und ich habe das Auto unterm Arsch, das es hergibt, 250, 260, muss ich haben. Und dann fahre ich plötzlich 80.
Ja.
Weil ich die Landschaft, ich finde sie so schön, die Landschaft hinter Hannover, Göttingen, gibt es Autobahnteile, die dir kilometerweit eben diesen Fernblick erlauben.
Ja.
Und dann fahre ich 80, ich bin Verkehrshinder, ich fahre rechte Spur. Und wenn dann wieder irgendwie was Langweiliges ist, dann überhole ich all die, die mir vorher vielleicht den Finger gezeigt haben und rase mit zur 60 vorbei. Man kann jetzt über Normalität in mir, die es nicht gibt, suchen. Das nennt man Ziehharmonika-Fahren. Das machen immer ganz viele.
Weißt du, und wenn du für die Phasen, wo du 80 fährst, würde ich dir vielleicht nochmal so einen Altherrenhut besorgen, dass die Leute auch wissen, wen sie vor sich haben. Dann kannst du den immer schnell aufziehen.
Wir haben doch schon mal drüber geredet, über Wackeldackel und Klorolle und so weiter und so fort.
Ja, aber Wackeldackel macht ja heutzutage keiner mehr. Das ist ja schon aus der Ironie entwachsen. Ja. Das macht ja keiner mehr. Und HSV-Aufkleber nimmt man mittlerweile auch wieder hinten ab.
Das ist ein Reizthema jetzt im Moment. Das ist ein Reizthema. Das ist ein absolutes Reizthema.
Ich habe so was Schönes gelesen über die Situation des HSV, der aktuell Tabellenplatz 4 ist.
Gib mir meine Erziehung.
Da hat jemand geschrieben, bei Twitter glaube ich, HSV ist wie Dinner for One gucken, am Ende stolpert der Butler über den Tigerkopf und man tut sich's trotzdem jedes Jahr nochmal an.
Ja, sehr schön, sehr schön. Dazu gehöre ich auch.
Ja, du warst ja lange Zeit Stadionsprecher. Tut dir das weh?
Nein, mittlerweile nicht mehr, weil jetzt das dritte Jahr in Folge eben diese Mannschaft, die mir doch irgendwo leid tut, weil keiner lässt sich zum Honk machen, aber sie sind so eine mittlerweile Karikatur ihrer selbst geworden, dass in der 94. und 95. Minute ganz Deutschland darauf wettet mittlerweile, dass der HSV das Tor offen lässt und der Ball kullert rein. Das ist eigentlich psychologisch. Ich habe keine Ahnung, was in den Köpfen der Spieler passiert. Ich meine, der Trost sind Hunderttausende, die sie verdienen im Jahr, Millionen. Aber man muss doch auch mal eine Ehre in sich haben. Und ich möchte nicht der Dummi der Nation sein, aber wir haben hier beim HSV leider 20 lizenzierte Spieler, die Doofköpfe der Nation sind langsam. Und das, finde ich, muss den Spielern doch mal, keiner verliert bewusst, aber wie ist es denn möglich, dass diese Mannschaft so dumm ist und so wenig aufpasst, dass nicht wieder ganz Deutschland drüber lacht, über die Last-Minute-Dinger, die da reintrudeln. Also für mich ist es, dennoch bleibe ich HSV-Fan.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade Alternativen anbieten.
Nein, ich bleibe HSV-Fan, ja. Und zwar nicht aus Mitleid, sondern ich finde gerade jetzt, sie haben es nicht verdient, aber ich habe mich entschlossen für diesen Verein und ich würde denen noch in die dritte Liga folgen und vielleicht erlebe ich das noch, dass der HSV in der dritten Liga spielt.
Wem wünsche ich das jetzt?
Denk vor allem mal weiter, wer jetzt in der zweiten Liga, jetzt wenn die neue Saison beginnt.
Vielleicht schafft es Braunschweig.
Aber Hannover, wir kriegen Darmstadt, wir kriegen Mörder, vielleicht sogar Werder. Wir spielen in der zweiten Liga, in der kommenden Saison kommen neue Vereine, Granaten, wir haben gar keine Chance mehr.
Wer spielt denn eigentlich noch in der ersten Liga?
Das wird hart.
Ich wollte dir gerade Altona 93 noch als Ersatzausweichverein, bevor du was Schlechtes sagst, die folgen uns nämlich bei Instagram und die hören diesen Podcast.
Also ja,
zumindest Teile von Altona 93.
Geil,
Mein Herz schlägt auch für diesen wunderbaren kleinen Verein. Ja, und vielleicht treffen sich ja beide Vereine irgendwann mal.
Ich war zwei, dreimal da und zwar bei diesen Altona 93 ist doch immer sehr, sehr rühriger Gastgeber, wenn es irgendwelche um karikative Spiele geht.
Ja, super Leute.
Und toll, Hut aber, gute Jungs.
Ich wollte dir noch was Schönes erzählen. In China ist gerade Hundefleischfestival. Nur mal so.
Du bist eine so wahnsinnig.
Ja, was denn? Da sind auch Katzen erlaubt.
Ich weiß.
Ja, aber das wusstest du schon. Ja, aber das gibt uns doch Hoffnung. China hat ganz offensichtlich abgeschlossen mit dem Thema Corona. Da sind wieder die großen Happenings sind wieder erlaubt.
Wir haben vor 30 Jahren, es gab im NDR-Fernsehen mal eine sehr erfolgreiche Sendung, die wir 10 Jahre gemacht haben, die große Hafenrundfahrt. Da haben wir unter anderem in Hongkong und Shanghai gedreht. Und damals schon vor 30 Jahren waren wir, die Leute mit der Kamera und eben westliche Natur, klar zu erkennen, nicht gern gesehene Gäste. Auf den Märkten in Hongkong und in Shanghai, mit sicherlich guten Gründen, weil wir sind auch nicht so ins Detail gegangen mit der Recherche, aber wir sind mit Sicherheit an frisch geschälten Hündchen und Kätzchen vorbeigegangen.
Frisch geschält, puschiert und aufgebockt, lecker. Eine Sache möchte ich noch sagen, der Wendler hat geheiratet.
Oh ja, ja.
Und ja, das interessiert dich.
Oh nein.
Überhaupt nicht. Nein. Also der Wendler hat seine Laura geheiratet.
Weißt du, dass der eine ganz komische Nase hat, der hat immer so geblähte Nasenflügel, die ständig so.
Und worauf führst du das zurück?
Ich weiß nicht, warme Winde, ich habe keine Ahnung. Der ist mir so furchtbar unsympathisch, der Michael Wendler.
Irgendwie ist es ja ein ganz normaler Typ, der zu Geld gekommen ist. Und dann auch wieder nicht. Ich glaube, der hat so unfassbar viele Schulden im Kreis Wesel beim Finanzamt, ne? Und er kommt ja aus dem Ort Dienstlaken. Da fahre ich öfter mal dran vorbei. Und wer aus Dienstlaken kommt, der kommt immer aus Dienstlaken. Das kann ich dir sagen, soweit.
Aber hat Dienstlaken nicht den Charme, dass man am besten vorbeifährt?
Richtig. Ich fahre da mit der Regionalbahn manchmal vorbei und dann denke ich, ach, Dienstlaken. So stelle ich mir Dienstlaken ist wie Dienstlaken am Rande des Ruhrgebietes. Und was ich wirklich toll finde, zwei Dinge. Zum einen habe ich jetzt endlich verstanden, warum der Wendler heißt. Seine Ex-Frau Norberg mit Nachnamen und seine neue Frau wieder Norberg. Hast du das verstanden?
Ja,
das
überhaupt nicht, Land, weil der Taufname von Michael ist, glaube ich, so möchte ich keine Sau heißen. Und deswegen hat er den Namen seiner Frau angenommen.
Nein, der hieß Norberg.
Ja? Sie hieß Norberg.
Nee, er hieß
Norberg. Nein, er heißt normal, also ein polnisch klingender Name, nichts, unaussprechlich.
Ja, und, gegen Polnisch
und unaussprechlich. Und er hat den Namen seiner Frau angenommen und gibt jetzt den Namen seiner Frau weiter an die neue. Deswegen ist die alte.
Du sagst, sie ist jetzt zickig.
Ja.
Und du sagst, du kennst dich mit dem Wendler nicht aus. Vielen Dank.
Nein,
aber
das ist so.
Was ich wirklich toll finde, und da kommt wieder Dienstlaken ins Spiel, die Mutter der Ex-Frau, seine Ex-Schwiegermutter und seine Mutter, die haben ja eine Allianz gegen diese neue Partnerschaft geschlossen, sitzen zusammen mit dem Piccolöchen in Dienstlaken auf dem Balkon.
Ja.
Seine Mutter und seine Ex-Schwiegermutter und lässern ab.
Ja,
und das finde ich so wunderbar.
Ja,
und da sehe ich mich im Alter auch. So stelle ich mir das vor.
Du wirst nie im Alter so werden.
Ja, ich finde keine passende Immobilien in Dienstlaken, aber ansonsten.
Nein, Steffi.
Doch, ist das anders. Genau mein Fall. Ich finde es wunderbar. Nein. Es macht mich glücklich. So, und dann will ich dir noch eine abschließend schöne Sache erzählen. Ich kann heute nichts mehr unterbringen, denn ich habe Tickets fürs Freibad übermorgen. Das war früher, früher hätte man sich so über ein Billie Eilish-Ticket gefreut. Jetzt freue ich mich über Tickets fürs Freibad.
Ist doch toll.
Und dann sehen wir uns noch einmal vor deinem Urlaub. Ich dachte, vielleicht besuche ich dich immer in Quickborn.
Ja, sehr schön.
Also ich würde mal gerne Where the Magic Happens,
würde ich mir
gerne mal angucken.
Ja.
Vielleicht machen wir sowas.
Du bist willkommen.
Eine Urlaubsfolge.
Du bist willkommen.
Du musst jetzt Ciao Bella sagen.
Noch nicht.
Nee?
Du bist willkommen. Das ist ganz, ganz selten, dass ich spontan sage, du bist willkommen.
Ach, ernsthaft?
Weil bei uns zu Hause findet eigentlich nichts statt, aber du bist willkommen.
Ich würde mit dir auch ins Himmelmoor gehen.
Du bist
willkommen.
Einen
Baum umarmen.
Ciao Bella.
Tschüss, Carlos.